Wir haben Folge 16, das heißt, 16 Mal haben wir uns schon geärgert übereinander. Wobei, 15 Mal, heute soll das 16. Mal sein. Herzlich willkommen zu Free Angry Man. Heute wieder vor den Empfangsgeräten. Hendrik, Noah, guten Tag.
Guten Tag.
Hallo.
Ärgern wir uns denn heute so sehr?
Das werden wir noch sehen. Aber also, ich würde mal sagen, ganz unabhängig von den Filmen, ärgern wir uns ja doch gerne auch. Ne? Also,
ja, jedes Mal. Ich habe mich schon weitaus häufiger über euch geärgert als lediglich 16 Mal. Ne? Aber so ist das halt.
Ja, das kann ja schon mehrfach in einer Folge sein, das stimmt, ja. Gut, wir haben heute nicht ganz so viel auf dem Programm. Wir haben zwei eher kleinere Filme und eben den großen Blockbuster der vergangenen Woche. Wollen aber erstmal damit anfangen zu fragen, was denn zuletzt rezipiert wurde. Ich würde die Frage einfach mal an Noah stellen.
Ja, eigentlich war ich recht aufgeschmissen. Wir haben jetzt hier eine kleine verspätete Folge. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, über das zu reden, was ich im Kino gesehen habe. Denn bei mir im heimischen Lichtspielhaus lief eine Kult-Sneak, also ein Kultfilm. Und wollte dann eigentlich darüber reden, weil ich sonst nichts geschafft habe. Aber dann lief da Rebel Without a Cause, über den wir hier ja bei Was hast du zuletzt rezipiert schon mehr als ausführlich geredet haben. Der aber auch sehr gut war, muss ich Hendrik beipflichten. Hat mir schon sehr gefallen. Aber ich konnte jetzt doch noch durch die Verspätung einen Film schauen, und das ist The Wailing, ein koreanischer Horrorfilm aus dem Jahre 2016. Eine sehr, sehr krasse Nummer. Also, das Ganze dreht sich um ein Dorf, in dem Mordfälle geschehen und sich eine Krankheit auszubreiten scheint. Und es ist nicht ganz unklar, an wem es liegt, aber ein japanischer Mann ist seit neuestem im Dorf zu sehen. Mhm. Und vielleicht hat der da etwas mit zu tun. Wirklich, die Koreaner, also, ich frage mich langsam wirklich, wo die ganzen guten Filme her haben und die ganzen guten Regisseure. Es ist wirklich unverhältnismäßig, gerade für die Größe des Landes. Also der Film reiht sich nahtlos in die anderen Meisterwerke ein. Also wirklich für einen Horrorfilm wieder ganz abgedreht, ganz hart, blutig und schlau geschrieben, toll gespielt, wunderbar gefilmt. Wirklich ein richtiges, richtiges Brett.
Ja, klingt nach allem, was man von so einem südkoreanischen Film eigentlich erwartet, ne? Also, macht mir Lust. Ist wieder Sang Kang-ho oder Song Kang-ho? Wie heißt der? Wie rum?
Der ist dabei? Tatsächlich nicht mit dabei. Also, es gibt jetzt einen, der ist nicht mit dabei. Der ist ja fast in allen koreanischen, der Riesenstar. Der ist nicht dabei. Es sind jetzt eher, wahrscheinlich für Südkorea immer noch sehr bekannte Schauspieler, aber keiner, der mir jetzt irgendwie aufgefallen ist, glaube ich. Ein paar sieht man dann noch mal in so anderen Produktionen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einer der Detektive, der ist auch in Kill Bok Son dieses Jahr zu sehen gewesen, der auf Netflix, den ich ja auch recht toll fand, und vereinzelt halt auch welche, die dann in Sachen wie Kill Bill oder Handmaiden mitgespielt haben, aber jetzt keine großen Namen, die mir bekannt gewesen wären. Ja, ich glaube, das ist auch ein Film für euch beide, denn ich habe ihn jetzt vor kurzem erst gesehen und ich denke immer drüber nach. Also der hat auch am Ende, also und besonders eine Szene, wo man viel nachdenkt und sich auch wirklich gruselt bis zum Kern. Also wirklich sehr unangenehm. Also kein Jumpscare-Horror, also ich glaube, es gibt vielleicht einen Jumpscare, der aber auch recht gut aufgebaut ist. Alles mit Atmosphäre, und da läuft es mir echt den Rücken runter, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Also, Hendrik, auch was für dich. Du könntest ihn auch blöd finden, aber du könntest ihn auch gut finden. Aber ich hoffe.
Ja, gut, das ist ja bei jedem Film der Fall. Ne?
Aber es gibt ja manche Filme, wo ich ja sagen würde, das könnte was für Hendrik sein. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Hendrik, auch wenn du den blöd finden wirst, hättest du immer noch was daran, was dich interessieren würde. Also ist jetzt nicht einfach nur sowas, was du dann stinkend langweilig findest, glaube ich.
Ich glaube, ich würde ihn vor allem zu lang finden.
Geht auch 2 Stunden 40. Es gab auch viele Leute, von denen ich jetzt gehört habe, der fühlt sich an wie 4 Stunden. Also ich fand den sehr, sehr kurzweilig. Also dafür, dass der 2 Stunden 40 geht, ging der gut rum. Also ich war die ganze Zeit irgendwie gefesselt. Am Anfang dachte ich noch so, was ist denn jetzt hier? Und dann irgendwie nach 10 Minuten war ich komplett drin. Sehr, sehr, sehr toll. Eine große Sehempfehlung, auf Mubi zu sehen zum Beispiel, wenn man ihn nicht physisch besitzt, so wie ich.
Ja, alles klar. Ich musste gerade die ganze Zeit so ein bisschen, vielleicht ist der Vergleich jetzt völlig vermessen, aber mir drängte sich die ganze Zeit The Host auf. Inwiefern, oder kann man das vergleichen, so von der Stimmung vielleicht?
Also The Host hat ja dann, auch vielleicht von der Stimmung her, also The Wailing oder Die Besessenen auf Deutsch wird dann, glaube ich, noch mal eine deutliche Spur finsterer. Aber okay. Es ist ja dieses typische Koreanische, dann auch immer mal so Comedy mit reinzunehmen in jede Art von Film, die aber hier auch irgendwie passt. Also es ist jetzt hier nicht so dann das Gagfeuerwerk mit Slapstick, aber wo man irgendwie sich so surreale Situationen abzeichnen, über die man eigentlich nur lachen kann. Und ich würde auch, The Wailing ist dann doch noch mal ein bisschen schlauer und hat noch mal sehr viel mehr für den Kopf und nimmt sich auch eine andere Thematik an, mehr der übersinnlichen Kraft als einem wirklichen Monster.
Okay, ja. Ja, das klingt sehr interessant. Also den hab ich auch Lust, mir mal anzuschauen.
Falls du dich mal für einen Abend in eine schlechte Phase bringen willst.
Ja, quasi jeden Abend, ne?
Genau, da bin ich ja sowieso masochistisch veranlagt.
Ja, und ich habe mich auch gefragt, das ist so, also da steckt sehr viel auch der koreanischen Kultur drin und Tradition, vor allen Dingen auch vielleicht deswegen war mir das Ende auch nicht ganz klar, also auf jeden Fall manche Aspekte. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, also das ist vielleicht auch so ein typisches Ende, wo man dann erstmal auf YouTube geht und Ending Explained eingibt. Oder,
Nein, das mag Jakob doch nicht.
Das macht man nicht, nee, das macht man nicht. Naja, aber
Schafft der Film es denn, die koreanische Kultur irgendwie näher zu bringen oder fühltest du dich dadurch dann eher exkludiert?
Ja, also ich finde, also umso mehr ich dann gelesen habe darüber, hat sich mir eigentlich noch mehr offenbart. Also ich denke, das sind wichtige Faktoren, die man kennen sollte, aber der Film funktioniert auch ohne und wenn man dann noch bereit ist, mehr zu lernen, macht das alles, ist das Ganze noch viel interessanter und wenn man vielleicht mit dem Wissen den Film nochmal sieht, fallen einem da auch Dinge auf, sehr, sehr viele Details, sehr viele Symbole, die mir oder einem vorher nicht aufgefallen wären.
Ja, sehr schön. Also ich glaube, da sind wir jetzt beide relativ interessiert, ne, Henrik?
Würde ich auch sagen.
Ja.
Also, ich habe von dem vorher noch nicht gehört, aber
ist ich auch nicht. Also ich glaube, ich habe den Namen mal gehört, so als großer Horrorfilm der letzten Jahre, aber ich, also alles, was Noah jetzt dazu darüber hinaus gesagt hat, ist mir auch neu gewesen jetzt.
Ist aber auch mehr Mystery-Thriller als Horror. Okay. Oder lange Zeit. Also dann, wenn es dann gegen Ende dann so richtig Horror wird, dann geht's auch los, aber es ist jetzt kein klassischer Horror. Für mich hätte wahrscheinlich jetzt auch eher Thriller oder vielleicht sogar noch mehr Mystery-Film mit Horrorelementen.
Okay.
Wie gesagt. Ja. Jakob, ich würde jetzt einfach mal den Ball zurückspielen. Mhm. Was hast du denn so gemacht?
Ja, nicht viel. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe tatsächlich eigentlich nichts geschaut.
Okay, dann gehen wir zu Hendrik.
In dieser Folge. Aber eine Sache habe ich geschaut.
Oh Mann.
Nein, ich halt mich kurz. Ich habe eigentlich auch keine Lust, jetzt wieder ewig über Elvis zu sprechen. Aber ich habe einfach nur als Tipp. Ich habe den Elvis-TV-Film gesehen. Und da gibt es zwei von. Es gibt einmal den, ich glaube, von 1980. Ich glaube, tatsächlich 3 Jahre nach Elvis' Tod schon. Von John Carpenter mit Kurt Russell in der Hauptrolle. Kleiner Fun-Fact, Kurt Russells Schauspieldebüt war in einem Elvis-Film, wo er als kleiner Junge Elvis gegens Bein tritt. Das war sein allererster Schauspielauftritt und später war er dann selber Elvis. Den gibt es. Es gibt aber auch noch einen aus dem Jahre 2005 und der ist mit ich krieg den Namen immer nicht zusammen. Ich muss das mal ganz. Ich verwechsel nämlich immer mit dem Typen, der Gimli spielt. Oder auch in Indiana Jones.
Irgendwie mit Rice.
Genau. Jonathan Rhys-Meyers wird er, glaube ich, ausgesprochen. Mhm. Britischer Schauspieler, der hier in einem fast dreistündigen TV-Film, eigentlich ist es eine Miniserie mit zwei anderthalbstündigen Episoden. Erste Episode dreht sich um die frühen Jahre von Elvis, eigentlich bis zu seiner Militärzeit. Und der zweite Film geht dann bis zum Comeback-Special eigentlich. Das ist so das sind so die Zeitabschnitte, die aufgegriffen werden. Und es ist mit viel Detail erzählt, macht ja auch Sinn, ne? Man hat ja auch drei Stunden Zeit. Das ist wirklich ganz anders als der Baz Luhrmann-Film, weil der ja wirklich so durchrauscht und sich für viele Dinge, Stichwort Priscilla Elvis, gar keine Zeit nimmt eigentlich. Dafür nimmt er sich sehr viel Zeit hier. Ich habe ja letzte Woche über das Buch gesprochen. Ganz viele Szenen aus dem Buch sind hier 1:1 übernommen und es wird eigentlich alles abgedeckt, so ziemlich. Das fand ich interessant. Die Serie, oder es ist immer so ein bisschen verschrien oder nicht ganz so beliebt wegen der Performance von Jonathan Rhys-Meyers. Weil man sagen muss, dass er das echt teilweise nicht wirklich gut macht. Also die ganze erste Episode über, wo er den jungen Elvis spielen soll, da kriegt er das einfach nicht hin. Also da kommt nie das Gefühl von Elvis auf. Er redet nicht wie Elvis, er sieht nicht aus wie Elvis, also wirklich auch so gar nicht. Das merkt man auch immer schon dann beim Make-up. Also die bekommen das einfach nicht hin, dass er aussehen soll wie Elvis. Und wo es dann ganz furchtbar wird, ist, wenn er dann Songs performt. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, da performen sie Hotel Heartbreak Hotel, performen sie live. Und Henrik, du kennst den Song ja auch. Da gibt es ja E-Gitarren drin, also eine relativ präsente E-Gitarre. Und er steht dann halt vorne und spielt dann halt die E-Gitarren-Sounds auf einer Akustikgitarre. Und es ist halt, man merkt halt, dass da überhaupt kein einziger Gedanke ist da reingeflossen, wie man diesen Song performen soll. Und er zieht immer die Lippe so peinlich hoch und jackelt da so rum. Und ganz schlimm, das kann ich jedem mal empfehlen, sich das auf YouTube anzuschauen, ist, wie er dann If I Can Dream performt. Das ist einfach so daneben, das ist so fernab von allem, was Elvis gemacht hat. Das ist so ein bisschen peinlich leider, aber in der zweiten Episode ist er als Darsteller wirklich hervorragend, also weil er dann auch zunehmend aussieht wie der Elvis aus der Zeit. Und der kriegt dann auch den Sprech zum Beispiel sehr gut hin. Und da hat es mir dann eigentlich gut gefallen. Es ist halt auf Fernsehniveau, es ist relativ low budget. Es sind immer die gleichen Sets im Grunde. Es ist mal eine andere Elvis-Erzählung als die meisten, weil es eben nicht um den Vegas-Part geht, sondern ganz viel Wert eigentlich draufgelegt oder ganz viel Blickpunkt oder der Blickpunkt liegt darauf, wie Elvis privat war, wie er so drauf war. Und das ist eben, kann interessant sein, kann einen interessieren, kann einen aber auch nicht interessieren. Aber diese If I Can Dream Performance sollte man mal gesehen haben, dann kann man vielleicht auch die Austin Butler Vision noch mal mehr wertschätzen.
Ja. Also die beste If I Can Dream Performance ist ja die von mir und Hendrik, wenn wir im Auto zusammen singen.
Das ist die allerbeste. Ja,
genau.
Klar. Aber die werde ich mir auch definitiv mal ansehen. Also zumindest die Performance.
Ja.
Das ist eigentlich eine sehr schöne Performance, die ursprüngliche. Ne?
Absolut, das ist eine der legendärsten überhaupt. Und man muss ja einfach nur, ich meine, ganz signifikant für diese Performance ist ja dieses mit der Hand hoch und runterfahren, ne? Und er kriegt das überhaupt nicht hin. Ich habe mich da echt gefragt, was er da macht. Also das wirkt fast teilweise so, als hätte er das Original nie gesehen. Weil er wackelt dann einfach nur so ein bisschen mit der Hand rum, aber das ist wirklich, wenn man sich mal so einen Cringe-Kick geben will, dann ist das ganz gut eigentlich. Ja.
Nicht schlecht.
Und lustig fand ich hier Robert Patrick. Ich weiß, ihr habt beide Terminator 2 nicht gesehen, aber der spielt da den Gegenspieler in Terminator 2. Einer der großartigsten Bösewichte der Filmgeschichte. Also wirklich. Der spielt hier Vernon Presley. Das hat mich überrascht. Und er macht es auch sehr, sehr gut. Also ich habe Robert Patrick auch abseits von Terminator nie gesehen.
Interessant.
Jetzt schon. Ja. Gut. Das wäre es von mir. Oh, Hendrik, wir waren beim Whaling, kommen wir jetzt zum Whale oder?
Nee. Also, okay. Ich habe vorhin Moby Dick beendigt, aber da habe ich euch schon genug mit, bin ich euch schon genug mit auf den Leim gegangen. Ich fand es nämlich teilweise echt nicht schön, aber nichtsdestotrotz erliege ich auch jetzt nicht wirklich der Optionsparalyse, ne, denn dafür habe ich auch in der vergangenen Zeit zu wenig gesehen. Allerdings vier Filme dann doch, von denen die meisten, wo dann doch einige gute dabei waren. und The Counselor. Ich würde jetzt aber kurz über Handmaiden sprechen wollen. Deswegen fand ich es lustig, nur, dass du den vorhin sogar erwähnt hattest.
Ja, ist ja die koreanische Bubble, ne?
Ja, muss ja auch mal sein. Und ich muss sagen, der sieht schon echt verdammt stylisch aus. Also das war so das, was ich so, wenn ich daran zurückdenke, was da so am meisten hängen geblieben ist. Dieses Anwesen da, das ist unglaublich pittoresk, auch diese Szene. Ihr kennt den ja beide, ne? Deswegen muss ich ja jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, wo sie sich dann da emanzipieren und die Bücher des Onkels da ertränken, will ich sagen. Das ist alles, sieht alles sehr, sehr schön aus, aber und jetzt kommt wieder der prüde Konservative in mir durch. Die Sexszenen zwischen den beiden Protagonistinnen, die waren mir dann doch ein wenig zu explizit, um nicht darüber in Zweifel zu geraten, ob das nicht die eigentliche Intention, nämlich emanzipierte, selbstständige, nicht auf den Schutz von Männern angewiesene Frauen darstellen zu wollen, nicht irgendwie pervertiert, ob das nicht eher dann doch Männerfantasien entsprechen würde. Und das ist ja wohl auch ein Kritikpunkt, der von anderen Seiten geäußert worden ist. Finde ich schwierig. Da wollte ich euch mal fragen, wie ihr das wahrgenommen habt. Also ich fand es fast ein bisschen klar, das gehört dann irgendwo dazu, aber es hätte nicht so explizit sein müssen, fand ich.
Ich habe da jetzt mal gerade drüber nachgedacht. Also ich weiß, ich hatte den Kritikpunkt auch, als ich den gesehen habe, aber jetzt gerade fällt mir ein, also gerade wenn ich jetzt nochmal über die anderen koreanischen Filme nachgedacht habe, denn die zeichnen sich ja schon aus, dass sie in allen Belangen irgendwie drüber sind, also gerade was Gewalt angeht und so. Und die irgendwo ist es ja auch passend.
Entschuldigung.
Irgendwo ist es ja auch passend, dass das dann auch irgendwie so dargestellt wird. Ich verstehe das auf jeden Fall auch. Ich weiß, vielleicht sieht Jakob ein bisschen anders. Aber ich glaube, ist jetzt auch her, dass ich den gesehen habe. Aber die Gewaltfantasien werden da ja auch, also irgendwann doch recht krass ausgeübt. Also im ganzen Chan-Wook-Werk ja sowieso. Aber ich meine, da gibt es ja auch Stellen, wo man sich dann denkt, Augen zu.
Diese,
oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ich fand, das war eigentlich relativ subtil über weite Strecken. Also diese Brutalität eines Old Boys oder sowas, das flammt dann nur einmal ganz kurz am Ende auf. Ansonsten ist es eher sexuelle Gewalt. Ne? Also ja, aber da hast du recht, ne? Das ist irgendwie bei koreanischen Filmen sehr präsent und ich mochte es noch nie so richtig. Ne? Also vielleicht auch da wieder rein subjektiv. Aber Jakob.
Die scheinen auch nicht sonderlich so prüde zu sein, ne? Also
ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt. Also ich habe ja nun alle Park Chan-wook-Filme gesehen und wenn ich mich jetzt so zurückerinnern müsste, würde ich sagen, dass es schon der Film ist mit den explizitesten Sexdarstellungen von ihm. Ich würde sagen, Oldboy hat die sehr viel brutalere Sexszene, was so den ganzen Kontext angeht. Oder also brutal vielleicht, aber die schmerzhaftere vielleicht. Kann ich verstehen, den Punkt. Ich meine, es geht ja auch um, in dieser Geschichte geht es ja um einen alten Mann mit Fantasien. Deswegen kann man schon dem Film das ein bisschen vorwerfen, vielleicht auch als so eine Art Doppelmoral. Mhm. Aber was ich an Handmaiden so herausragend finde, und ich glaube, da braucht es auch die expliziten Sexdarstellungen dann, ist eben, dass wir die Geschichte aus drei Perspektiven sehen. Und auch die Sexszenen jeweils unterschiedlich gefilmt sind, unterschiedlich wahrgenommen werden. Das hat mich ja so begeistert, dass ich dachte, okay, ich sehe die Szene eigentlich noch mal, aber ich sehe was anderes irgendwie. Und klar, man kann sagen, irgendwie Umfang ist nicht gleich Inhalt. Also was gezeigt wird oder was die beiden da machen im Bett, steht vielleicht auf einem anderen Blatt Papier als wie umfangreich ist es inszeniert. Aber ich glaube schon, dass der Film das braucht in einer gewissen Hinsicht.
Ja gut, das stimmt. Das habe ich mich auch gefragt. Einige Szenen, dann sehen wir tendenziell die gleichen Szenen. Manchmal sehen wir auch genau die gleichen Szenen, aber an einigen Stellen sind sie dann doch ja, weiter ausgeschmückt. Und gerade bei dieser Liaison, die die beiden da eingehen, kann das ja deren Empfindungen wieder spiegeln. Ne? Also wenn jetzt die eine oder die gleiche Szene in der Wahrnehmung der anderen irgendwie signifikant länger ist, dann kann man davon ausgehen, dass sie der irgendwie eine höhere Bedeutung beimisst oder dass es für sie noch irgendwie wichtiger war, wie auch immer. Also das ist ein guter Punkt, das stimmt natürlich.
Aber ich verstehe, was du sagst, auch total, weil man sich ja schon denken kann, ne, also wie Park Chan-wook hat ja nur eine männliche Perspektive auf Sex. Welche Perspektive soll er sonst haben? Ne? Mhm. Und dass ein Mann sich hinsetzt und dann quasi lesbischen Sex inszeniert, irgendwie hat was Komisches auf jeden Fall.
Ne, und wie du schon sagtest, wir haben ja hier den Onkel, der da irgendwelche perversen Fantasien hat. Und auch wenn er bei den Szenen, wenn er derer nicht ansichtig wird oder da nicht zugegen ist, kann man sich ja doch vorstellen, dass das irgendwie auch so eine Wunschvorstellung von ihm wäre. Irgendwie, ne?
Ja.
Aber ja.
Ich meine, man kann auch da dann sagen, vielleicht wird genau damit gespielt, vielleicht wird der männliche Zuschauer in dem Moment korrumpiert, vielleicht ist das, was da irgendwie, oder ne, vielleicht geht es genau um dieses sich selbst in Frage stellen oder das den filmischen Blick auf Sex in Frage zu stellen, keine Ahnung, könnte man jetzt wahrscheinlich lang und breit drüber diskutieren, aber ich würde auch allen stimmen, gerade das Schlussbild, wenn du weißt, was ich meine, wo sie sehr symmetrisch sitzen da, das ist halt dann schon die völlige Ästhetisierung von Sex. Da ist halt wirklich dann, ne, also um den Realismusfaktor geht es ihm dann irgendwann auch nicht mehr.
Ein Film, der ja sehr gut mit dem Klischee Sex in Film bricht, ist ja Love von Gaspar Noé.
Oh ja, ja, ja? Absolut, ja.
Der macht das dann irgendwie, also wenn wir sagen wollen, die sind in ihrer Aussage irgendwie identisch, dann würde ich schon sagen, ist Love noch da der das eindeutiger
Der sehr viel konsequentere Film.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Ja, aber so interessant. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass du den gesehen hast. Das ist irgendwie.
Ich auch nicht.
Freut mich.
Dass der den ich sogar zuletzt gesehen habe. Also, naja. Ja. Aber so viel dazu. Ne?
So viel erstmal dazu, genau. ja, dann starten wir, glaube ich, jetzt mal in die Filme rein, ne? Wir beginnen diese Woche mit einem neuen Netflix-Film. The Outlaws schimpft sich das Ganze. Noah, möchtest du mal sagen, worum es geht?
Möchte ich nicht, aber ich mach's trotzdem.
Okay.
The Outlaws handelt von einem sehr glücklichen Mann, hier dargestellt von Adam Devine, der eine Ehefrau hat, eine Verlobte, ne? Die wollen heiraten.
Noch Verlobte, ja, ganz entscheidend.
Ja, noch Verlobte. Der gute Mann arbeitet einer Bank und dann soll er seine In-Laws kennenlernen, also seine Schwiegereltern, die er noch nie kennengelernt hat, weil das habe ich nicht ganz verstanden. Also schon verstanden, aber das macht keinen Sinn. Jedenfalls lernt er die kennen und säuft mit denen, plaudert Arbeitsgeheimnisse aus und am nächsten Tag wird er bei seiner Arbeit in der Bank überfallen. Wer könnte es gewesen sein? Wenn ihr das wissen wollt, bräuchtet ihr entweder den IQ eines 7-Jährigen oder ihr habt den Film gesehen. Es sind natürlich die Schwiegereltern, denn sie sind keine In-Laws, sie sind Outlaws.
Ja gut, aber daraus macht der Film ja kein Geheimnis. Also er macht ja nie ein Mysterium daraus. Das ist ja nach 20 Minuten dann klar. Und dann geht die Geschichte ja eigentlich erst los.
Ja, aber dann ist schon die Hälfte des Films rum, oder nicht? Also wenn dann.
Nee, das geht relativ schnell eigentlich. Also so
ich meinte, nach 40 oder nach 45 Minuten wird das.
Naja, aber es ist ja im Vorfeld klar. Es ist ja uns allen die ganze Zeit klar. Und was wirklich freigelegt wird, sind die Motive dahinter. Aber dass sie es sind, ist eigentlich von Anfang an klar.
Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da noch ein Geheimnis draus gemacht wird. Aber natürlich war das klar. Aber ja, bei den Netflix-Filmen weiß man ja nie. Ja, so viel zur Handlung. Pierce Brosnan spielt da den Schwiegervater und ich würde sagen, der war das Beste am Film für mich. Ich merke, ich finde ihn einfach unheimlich sympathisch. Ich will alles, wo er drin ist, will ich sehen.
Schau mal seine Wortfilme. Ich mag die.
Bald werde ich es tun. Im Schwarzen Adam, im Black Adam war er ja auch drin. Auch ein Quatschfilm, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, der hat was.
Charisma, ne?
Ja, vor allem in Mamma Mia. Ne?
Ja, gut. Der hat was, ja.
Ja, ja, Jakob. The Postman hat dir gefallen, aber sonst?
Was hat der Film denn?
Oh, eine Humorfarbe, die ich dann doch nicht so mag. Ja, aber und ich fand es halt einfach, ich weiß nicht, was das schon wieder war. Es ist, ja. Also es wirkte wie ein Adam Sandler-Film, der ja hier auch Produzent war.
Ja.
Nur ohne jegliches Charisma von Adam Sandler. Ich könnte mir auch so vor 10 Jahren wäre das ein Adam Sandler-Film. Dann wäre er in der Hauptrolle und so, aber ja. Es fehlt irgendwie alles, was eine gute Komödie ausmacht. Das ist und das ist witzig sein. Ne?
Ja, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, es fehlt, also da stimme ich dir zu, es fehlt an jeglicher komödiantischer Finesse. Aber der Film hat der Film zeichnet einen Aspekt besonders stark. Und das hat mich sehr verwundert die ganze Zeit über. Da geht es nämlich um das Bild von Maskulinität in diesem Film. Da habe ich mich echt an den meisten Stellen wirklich gefragt, was ist das denn hier? Weil dieser ganze Film, also dafür muss man die Handlung vielleicht noch ein bisschen weiter aufdröseln. Wie gesagt, die Schwiegereltern des Protagonisten sind irgendwie Kriminelle und sie gehen ihren kriminellen Pfad im Grunde, um ihre Tochter zu retten, weil die Tochter bedroht wird von einer Gangsterin, blabliblub. Und der sonst so brave Spießbürger, den Adam, wie heißt der, Divine hier, oder Devin, den er hier spielt, der muss sich den beiden Schwiegereltern eben anschließen, um seine Tochter zu retten. Und eigentlich ist das Ganze ja eine große Metapher darauf, dass sie heiraten wollen und dass er sich als Mann das erst erarbeiten muss. So wird es zumindest die ganze Zeit arrangiert und ist eben auch so, dass die Ehe zumindest am Anfang, also sie sagen zwar, sie wollen heiraten, aber man merkt dann auch, wenn er dann ehrlich ist innerhalb der Ehe oder wenn er seine Sorgen bekundet, dass das irgendwie, dass das dann nicht auf Wohlwollen trifft, dass die Ehe so ein bisschen auch noch vielleicht Unsicherheiten birgt, was ja ganz normal ist vor einer Hochzeit auch. Aber sobald er dann das Gesetz bricht und so eine besondere Maskulinität an den Tag legen muss, indem er eben besonders mutig ist und am Ende sogar mit einem Truck irgendwie über einen Friedhof fährt und Grabsteine umreißt, da ist er dann maskulin genug und Mann genug, um sie wirklich zur Frau nehmen zu können und auch dann das volle Einverständnis der beiden Gangstereltern zu haben. Und das fand ich einfach aus so einer ideologischen Sicht einfach seltsam.
Also ja, ich definitiv.
Ich hab mich gefragt, warum die das die ganze Zeit so betonen. Und er wird ja auch die ganze Zeit als so nicht Mann genug. Also die Pierce Brosnan-Figur und auch die Mutter, glaube ich, die hauen ihm zum Beispiel die ganze Zeit auf den Arsch oder stecken ihm so einen Finger hinten rein. Eben immer so, um zu betonen, ne, wie was für ein kleiner Junge er eigentlich ist oder was für ein Spielball. Und er muss eben erst Mann werden, um dann auch wirklich ihre Tochter heiraten zu dürfen. Und das fand ich einfach abstoßend. Also das ist irgendwie einfach eine komische Moral in so einer Komödie. Das hat mich sehr verwundert.
Ja, aber so Moral in Komödien ist ja oft, also besonders wenn man dann halt auf Rollenklischees rumreitet, dann kann man ja eigentlich nur komisch werden, was die Moral angeht. Und das ist ja häufig bei Komödien so, dass du weichst von der Norm ab, also gleich lustig. Das ist ja Teil des Humors hier.
Ja. Ja, das stimmt eigentlich. Man sagt ja über Komödien sonst immer, dass sie eben eigentlich interessant sind, weil sie so viel über gesellschaftliche Normen aussagen. Ich würde aber sagen, dass der Film gar keiner gesellschaftlichen Norm mehr entspricht, zumindest jetzt irgendwie im Westen oder da, wo er herkommt. Also es ist ja einfach nicht mehr so, dass ein Mann sich die Hochzeit erarbeiten muss und dass die Frau quasi gerettet wird, ne? Also dass die Frau einfach nur darauf wartet, dass der Mann aktiv wird. Das ist ja einfach ein komisches Bild und eigentlich auch eins, das zumindest in unserer westlichen Welt jetzt nicht mehr flächendeckend vertreten wird, weswegen diese Komödie noch komischer daherkommt, weil sie eigentlich den Zeitgeist gar nicht so wirklich aufgreift, sondern eher so ein bisschen rückständig ist. Und ich glaube auch, dass er deswegen besonders unerfolgreich sein wird. Ich glaube, in den USA hat er sogar einen regulären Kinostart, meine ich. Ich glaube, hier in Deutschland wird er auf Netflix verwertet. Der wird sang- und klanglos untergehen. Also hundertprozentig. Weil dieser Humor, der eben so stark mit einer Ideologie verkoppelt ist, überhaupt nicht funktioniert.
Ja, der ist im Kino gestartet?
Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass er eben nicht einfach auf Netflix kam in den USA. Ich meine, dass er da, vielleicht mag ich mich aber auch irren.
Ja, aber ja, das weiß ich nicht. Also mal wieder halt einfach nur Netflix-Kram zum Vergessen. Mit einem beachtlichen Cast, die ja. Ehe oder die Verlobte von ihm, dann ja auch Ehefrau, ne? Ja. Ist ja auch, die kennt man doch auch, wie heißt die
ja,
nochmal?
Ja, kennt man auch. Also mir kam das Gesicht auch bekannt vor.
Was ich auch nervig fand, ich meine, wer ihn nicht sehen will, soll, wer ihn noch unbedingt sehen will und sagen will, da will ich nicht wissen, wie es ausgeht. Wir haben es ja eigentlich eh schon gesagt. Aber dann kommt ja der Abspann und dann nochmal irgendwie Regisseur Pierce Brosnan, und dann sieht man nochmal das Ende. Ach, sowas verstehe ich auch nicht, Mann.
Ja,
da gibt es ja noch den Fortsetzungsköder.
Ja, nee.
Ja, schlimm. Schlimme Zeiten. Ja.
Also, Jakob glaubt nicht daran, dass er fortgesetzt wird.
Nein, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, nein. Ich glaube,
ja,
das
aber Mist auch, wird
selbst
ja
wenn
oft,
der international überall bei Netflix startet, das will keiner sehen. Das ist nicht
lustig. Ja, ich glaube aber, wo du sagst, es ist eigentlich ein veraltetes Männerbild. Also, ich würde ja behaupten, dass viele dieses Bild momentan während dieser Zeit, in der wir leben, dieses Männerbild wieder aufgreifen. Also ich jetzt, wo ich drüber nachdenke, also es wird ja eigentlich immer aktueller wieder, dass sehr viele junge Menschen sich behaupten müssen durch Männlichkeit. Na gut, die gucken wahrscheinlich auch solche Filme nicht, das muss man auch nochmal sagen, aber so, du musst als Mann hart sein, ja. Gerade durch, ich sag mal, diese ganze Andrew Tate-Bubble, die jetzt aufs echte Leben losgelassen wird, kommt das ja. Also ja, Männer sind verweichlich, sie müssen für ihre Frau sorgen und was weiß ich, hart sein, ja, jeden verprügeln können.
Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Könnte man sich vielleicht auch so erklären, dass es daher rührt. An der Stelle dann sollte man mal den Drehbuchautoren vielleicht irgendwie TikTok wegnehmen. Aber was ja hier ganz entscheidend ist, ist, dass er eigentlich aber dauerhaft eine Witzfigur ist und dass dieses maskuline Bild ja eigentlich sublim drunter steckt und es eigentlich die ganze Zeit nur, oder zumindest oberflächlich nur Komödie ist und das eigentlich alles lustig ist und alles nicht ernst zu nehmen. Ich will auch den Drehbuchautoren tatsächlich gar nicht unterstellen, dass sie hier eine maskuline Fantasie reinschreiben wollten, ganz aktiv, sondern dass das eben unterbewusst einfach irgendwann drin steckte. Und dadurch, dass es auf der Oberfläche eigentlich was Lustiges haben soll, ist es, glaube ich, für solche Bubbles uninteressant. Weil mit Humor braucht man den ja gar nicht kommen. Ne?
Ja, sie müssen ja grinden.
Ja, ja. Aber man sieht schon, auf so ideologischer Ebene ist der Film eigentlich ganz interessant. Aber wie gesagt, auf allen anderen Ebenen eben wirklich überhaupt nicht. Und auf ideologischer Ebene ist er dazu dann auch noch fragwürdig. Deswegen, ja, er ist Schall und Rauch, aber er ist irgendwie in gewisser Hinsicht auch ärgerlich. So, deswegen. Ja.
Aber wenigstens recht kurz.
Ja, das muss man sagen.
Das war dann noch das, was man irgendwie sagen kann.
Ja.
Hat sich jetzt auch nicht ewig gezogen, aber ja.
Nee, aber ich glaube, dann haben wir dazu auch alles gesagt. Das ist tatsächlich einfach Netflix-Content. Genau. Dann kommen wir mal weiter von dem Verbrechen der Stiefeltern zu meinem fabelhaften Verbrechen. Ne?
Podcast?
Wer jetzt denkt, ich spreche von mir? Nein, so heißt ein Film, der jetzt gestartet ist vor, ich glaube, 2 Wochen oder 3 Wochen oder so. Ich glaube, der ist schon ein bisschen länger da, ne?
Kann auch wieder gehen.
Hendrik, worum geht's?
Ja, also das perfekte Verbrechen François Ozons. Ne? Film.
Ich glaube, mein fabelhaftes Verbrechen heißt er, oder?
Nicht, ja, mein nicht, fabelhaftes
das Verbrechen. Das perfekte ist doch ein anderer Film, oder?
Ach so, ja, stimmt. Ja. Nee, ich meine, gut, auf jeden Fall das eigentliche Verbrechen ist dieser Film. Paris der 1930er Jahre, eine junge Schauspielerin, allerdings nicht unbedingt erfolgreich, wird des Mordes an einem berühmten Produzenten angeklagt und ihre Mitbewohnerin, die praktischerweise Anwältin ist, übernimmt ihre Verteidigung und daraus entwickelt sich dann so ein feministischer Gerichtsprozess, an dessen Ende sie freigesprochen wird und naja, diesen Prozess, der immer mehr zum Schauprozess wird, irgendwann nutzt sie als Sprungbrett für ihre Karriere. Sie sieht da eine Chance drin, ihrer Karriere neuen Aufwind zu geben. Und ja, das gelingt auch eine Zeit lang. Und ja, dann kommt aber noch eine andere Schauspielerin, die wahrscheinlich selbiges im Sinn hat und den Mord dann für sich claimt. Aber dann sind wir auch schon zu weit in der Handlung. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es da sonst noch gab.
Ich glaube, die wesentlichen Eckpfeiler hast du genannt.
Ja, Jakob, hast du da denn auch irgendwelche sublimen Untertöne rausfiltern können, wie du es jetzt bei Outlaws gemacht hast? Weil ich muss sagen, ich konnte mit dem erstaunlich wenig anfangen.
Ja, also bei uns im Kino war es ja so, dass bevor der Film losging, noch eine kleine Botschaft des Regisseurs kam, in der er auf irgendeiner Party da vor Sträuchern stand, neben ihm die beiden Hauptdarstellerinnen, und er stolz verkündete, das sei jetzt der dritte Film seiner feministischen Trilogie. Und man sich so ein bisschen denkt, ah, okay, alles klar, also Feminismus ist das Wort der Stunde dann für ihn. Und ab dem Punkt haben wir es dann ja, also wenn einem der Film quasi im Vorfeld erklärt wird schon vom Regisseur, weil viel mehr als Feminismus steckt eigentlich auch gar nicht drin, dann haben wir es ja mit Sublimität auf jeden Fall schon mal gar nicht mehr zu tun. Und ich glaube, ich habe selten einen Film gesehen, der so auf die Fresse Feminismus ist und dabei aber trotzdem eben auch, ja, ich würde sagen, nicht scheitert, aber auf jeden Fall auf allen anderen Ebenen derartig uninteressant ist, dass diese Feminismus-Ebene eben auch das Ganze nicht tragen kann. Also es ist ein zu großer Fokus auf der Feminismus-Ebene, alles andere fällt hinten über und das Ganze bleibt dann relativ träge.
Auch auf komödiantischer Ebene funktioniert er jetzt nicht wirklich. Ne? Er macht immer mal wieder Anzeichen, dass er es gerne tun würde.
Ja.
Das, was ich ganz lustig fand, war die, als der, ich weiß gar nicht, was er war, aber als dann in Rückblenden der Tatvorgang da rekonstruiert wurde und er das quasi synchronisiert hat und den Wort in den Mund gelegt hat. Naja, was ich ganz interessant noch fand, war, dass ab einem gewissen Punkt bei diesem Gerichtsprozess oder nee, auch vorher schon ja gar nicht mehr über Schuld oder Unschuld diskutiert wird, sondern nur noch über Tathergang und Strafmaß, also die Unschuldsvermutung und sowas wie in dubio pro reo gibt es hier anscheinend nicht.
Sie hat ja gestanden, deswegen war sie ja vor Gericht.
Ja, aber auch davor hat sie ja schon, bevor sie das Geständnis gemacht hat, stand ja eigentlich schon fest, dass sie es war.
Ja, sie wurde befragt, ne? Also
ja
wer auch immer das war, Gerichtsvollzieher da oder was, der wollte eben das gelöst haben, der war da sehr energisch in seiner
Ist jetzt die Frage, fügt sich das ins feministische Gesamtbild ein? Also irgendwie die Benachteiligung durch die Rechtsprechung gegenüber Frauen in Paris der 1930er? Oder ist das einfach nur unlogisch? Wahrscheinlich Ersteres. Was ich dann noch ganz gut fand, ist, dass wir den Tathergang zwar rekonstruiert bekommen und dann auch die Aussagen der Verurteilten da zu hören bekommen, wie sie sich ihr Konstrukt da zusammenreimt. Wir selber aber nie sehen, ob und wie dieser Mord vonstatten gegangen ist, ob sie es jetzt tatsächlich war oder nicht. Allerdings wird sich dann dieser Prämisse ja auch irgendwann beraubt, wenn dann eine andere Schauspielerin kommt und ja den Mord für sich beansprucht. Da wusste ich auch nicht so richtig, was ich davon halten soll, weil auch da weiß man natürlich wieder nicht, ob sie es war oder nicht. Auch da bekommen wir keine weiteren Einblicke. Aber sie hat, sage ich mal, stichhaltige Indizien, die darauf hinweisen, dass sie es doch gewesen sein könnte. Oder Tatgegenstände. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal so interpretiert, dass sie es tatsächlich war. Und dann wäre diese ganze Prämisse, dieses ganze nebulose diese Heimlichtuerei von wegen was ist nicht, wäre dann ja hinfällig. Ne? Und dadurch dann auch nicht mehr wirklich irgendwie spannend.
Im Nachhinein auf jeden Fall nicht mehr. Ne? Man hat dann irgendwie so ein bisschen Zeit vergeudet, hat man das Gefühl.
Also, ja.
Ja.
Also, ne, Konsequenzen bekommt sie ja nicht. Oder nur.
Na doch, doch. Also, sie erreichen Konsequenzen, sehr positive Konsequenzen.
Genau. Ne? Aber das wäre ja so das Einzige, so, oh mein Gott, sie wird jetzt eines Mordes beschuldigt, den sie mutmaßlich nicht begangen hat. Wie geht das Ganze aus? Es geht glimpflich aus. Und dann, kommt aber noch eine und da frage ich mich, wo dann der Konflikt liegt. Also,
das ist sowieso die Frage. Also, Ozon oder wie der Regisseur heißt, referenziert an einer Stelle einen Billy Wilder-Film. Ich glaube, da geht es um Billy Wilder, der Film, der im Kino läuft, glaube ich, ne?
Ja, ist das Double Indemnity?
Ich glaube, einer von
denen. Auf jeden Fall, dieser Schriftzug des Posters erinnert auch sehr an den Schriftzug von Frau ohne Gewissen.
Genau. Und man merkt eben ganz klar, wo hier das Vorbild liegt. Er möchte, oder ich unterstelle ihm jetzt einfach mal, dass er versucht, einen ähnlichen Film auf die Beine zu stellen, wie Billy Wilder es tut. Eben Billy Wilder-Filme bekannt für ihre Eloquenz, für ihre Schlagfertigkeit, für die schnellen Dialoge, die aber eben bei Stange halten. Und er hat dann sogar mit einer alten Filmdiva, die der Stummfilm, die Stummfilmzeit nicht überstanden hat, eine direkte Anspielung an Sunset Boulevard. Aber wenn man das referenziert, muss man sich damit theoretisch auch messen lassen. Und ohne jetzt die Billy Wilder-Filme gut zu kennen, kann ich zumindest für mein fabelhaftes Verbrechen sagen, dass die Dialoge unglaublich ermüdend sind. Also ja. Ich habe mich echt in manchen Szenen einfach nur gefragt, wann haltet ihr endlich das Maul? Also das war wirklich schrecklich. Diese Befragungsszene da am Anfang, das endet nicht und es endet nicht.
Es ist auch null dynamisch. Ne? Wir sitzen dann da eine halbe Stunde im selben Raum gefühlt und ne, durch so ein paar Ortswechsel könnte man das zumindest erzeugen. Aber es gibt irgendwie so drei Räume, in denen das spielt und da sind wir dann auch irgendwie erstmal 10 Minuten am Stück drin und es passiert nichts und Leute reden und
Es ist schlimm, wirklich, ne? Ja. Und dann werden aber Dinge angedeutet oder es werden zumindest auch Ebenen eröffnet. Zum Beispiel geht es dann darum, dass die Anwaltspartnerin von der Protagonistin, mit der sie auch zusammen wohnt, dass die eben lesbische Tendenzen aufweist, die aber stets zurückgewiesen werden, offensichtlich. Dass wir es da eigentlich mit einer relativ traurigen Figur haben oder zumindest mit einer Figur, die Fragen hat oder an die wir Fragen haben. Und damit wird gar nichts gemacht. Das wird ja auch
keinen Raum gegeben.
Das geht alles unter in diesem ewigen Geschnattere, in diesem ewigen Gebrabbel. Und das ist schade einfach. Und ich meine, klar, man hätte auch mit dieser Geschichte was erzählen können über das Showbusiness. Ne? Wird ja auch in Ansätzen getan. Also es geht eben gar nicht darum, wer der beste Schauspieler oder die beste Schauspielerin ist, sondern es geht eben darum, wer sich am besten verkaufen kann, wer am besten Publicity um sich erzeugt.
Übergriffige
Regisseure. Stimmt, klar, das ist auch ein Punkt. Richtig. Es sind alles Dinge, die da drin stecken. Aber nichts davon wird so wirklich einen Raum gegeben, weil eben alles immer auf so einer leichtfüßigen Note endlos dialogisiert ist, aber eben auch so, dass man das einfach nicht aushält.
Ja, Pauline irgendwie, ne, ihre Freundin, Mitbewohnerin da, die sich sicherlich irgendwie eine intime Beziehung mit Madeleine erhofft, die ist irgendwie einmal für den Gerichtsprozess da, aber dann wird sie liegen gelassen und sie wohnen zwar immer noch zusammen irgendwie, sie bekommen den Ruhm von Madeleine irgendwie mit, aber Madeleine hat dann auch einen Macker und womit ja Konflikte einhergingen, aber auch das nimmt sie so hin und das wird dann nicht weiter angesprochen.
Genau, dadurch wirkt es dann eben aber auch unnötig. Also warum ist es dann drin, wenn damit nichts gemacht wird? Also es gibt eine Szene, wo sie zusammen baden oder sowas, ne? Also die Anzeichen
sind schon. Das Bett teilen sie sich auch.
Das Bett teilen sich auch. Die Anzeichen sind schon klar. Aber wofür? Wenn jemand im Drehbuch nicht aufhören konnte, den Dialog zu schreiben.
Ja. So. Ja, passt ja eigentlich auch total zum Film, ne? Aber es wird halt nichts draus gemacht und dann fragt man sich, warum ist es denn da, ne?
Und es ist
schade, tragisch ist es am Ende ja auch nicht. Ne? Also, dass man jetzt da Mitleid mit hätte.
Nein, es ist eine Geschichte ohne irgendein Drama. Also dafür sind die Dialoge halt zu aufgeplustert. Und es ist eben schade, weil die Themen drinstecken und weil das eine durchaus interessante Geschichte und ein interessantes, oder eigentlich tatsächlich ein interessanter Kommentar auf Feminismus sein könnte. Aber so ist das eben nicht.
Ja, so will am Ende jeder ein Verbrechen begehen und damit davonkommen, weil das dann irgendwie eine positive Auswirkung auf einen hat. Und auch eine schwierige Moral. Da wusste ich auch irgendwie nicht, was ich damit jetzt anfangen soll. Also.
Ist ja im Grunde erstmal für mich okay, wenn die Figuren was Amoralisches haben oder was Unmoralisches. Das finde ich ja eher dann spannend, aber es ist halt. Und irgendwann sind wir dann in irgendeinem Geschäftsführerraum und ich habe auch da dann irgendwann nur gedacht, wer ist jetzt hier? Okay, das ist irgendwie der Vater von dem, mit dem sie eine heiraten und was und wieso kennt der den und was und ein ewiges das, Gebrabbel, also
von dem wollten sie irgendwie Geld oder so, ne? Das, ja, ich habe das auch alles nicht verstanden. Es ist so, eigentlich echt, also irgendwie habe ich mich dann am Ende doch gefragt, Mensch, was hätte ich mit der Zeit nicht noch alles Besseres anfangen können?
Ja gut, das frage ich mich in solchen Dingen selten, weil mich natürlich auch interessiert, oder ich finde dann ja darin interessant, wieso der Film scheitert, aber auch schade ist eigentlich, dass er handwerklich ganz in Ordnung ist. Es gibt zwar Szenen, wenn sie oben auf dem Dach stehen, da ist dann wirklich unübersehbar da ein Greenscreen hinter den beiden, aber
nichtsdestotrotz nett.
Er wirkte auch, er wirkte ein bisschen requisitenhaft, das muss man schon sagen, also es hatte schon alles so ein bisschen was von budgetiertem Historienfilm, aber im Grunde eigentlich auf der Oberfläche nett anzusehen, ne? Aber
ja, auch dieser Shot von dem Anwesen des Regisseurs.
Ja, stimmt. Ja, stimmt.
Der war mit dem Pool davor.
Genau. Ja, schönes Eröffnungsbild, ne? Aber wenn man nichts draus machen kann, dann ist das schade.
Ich wollte gerade sagen, dass die einzige Gemeinsamkeit mit dem zu Sunset Boulevard wäre irgendwie, dass es eine Figur gibt, die eine ehemalige Stummfilmschauspielerin ist und den Sprung zum Tonfilm irgendwie nicht schafft. Aber es geht in Sunset Boulevard auch noch um einen Pool. Da haben wir schon zwei Gemeinsamkeiten. Ja, aber das ist dann auch irgendwie wirklich alles. Also viel mehr. Weiß ich nicht.
Ja. Schaust du dir die anderen beiden Teile der Feminismus-Trilogie noch an?
Nein.
Okay.
Nein.
Nee, ich bin da jetzt auch nicht erpicht. Aber
ich fand, sollen die noch kommen oder existieren
die? Nein, die existieren schon. Das war der dritte Teil jetzt. Schon, ne? Also das ist durch. Ich fand das so skurril, dass er das dann nochmal erklärt hat am Anfang.
Thematisch zusammenhängend, aber inhaltlich wahrscheinlich eher weniger. Ne?
Nö, es geht halt um Feminismus, ne? Aber.
Oh.
Ja, ein Feminismus für Frauen gemacht und
das ist wie Park Chan-wooks Vengeance-Trilogie, ne? Die hängen auch nicht miteinander zusammen, aber alle drei Filme haben das Thema Rache und behandeln auch das Thema Rache jeweils unterschiedlich.
Ah, das hätte ich aber schon gedacht jetzt irgendwie.
Nee, das tun sie nicht. Nein. Also okay. Sympathy for Mr. Vengeance und Sympathy for Lady Vengeance haben tatsächlich nichts miteinander zu tun.
Okay. Das gucke ich mir dann wahrscheinlich tendenziell lieber an.
Das ist die sehr viel interessantere thematische Trilogie. Das kann ich. Und aber ich habe die anderen beiden Filme nicht gesehen. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen. Ja. Gut, ich glaube, dann haben wir dazu auch alles gesagt. Ne? Das fabelhafte Verbrechen ist gar nicht mal so fabelhaft, sondern eher verbrecherisch. Kommen zum großen Film der Stunde, der letzten Woche. Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1 heißt der, glaube ich.
Ja.
Oder?
Ja.
Ja.
Ja, Mission Impossible, Dead Reckoning.
Genau, der neue Eintrag.
Part 1.
In das Mission Impossible-Universum. Ja. Noah, möchtest du die Handlung zum Besten geben?
Also, oder? Hendrik, worum geht's? Achso, ja, Hendrik hat ihn leider nicht gesehen. Deswegen,
hat ihn leider verpasst, aber
gerne doch. Also, ich weiß gar nicht, ob man da so viel drüber sagen kann. Also, es ist halt Mission Impossible wieder. Wir haben es hier mit einem neuen Gegenspieler in einer neuen Form zu tun, mit einer künstlichen Intelligenz. Das heißt, Ethan Hunt. Ethan Hawke ist der Skateboarder, ne?
Genau, ja.
Kann man mal verwechseln. Muss sich mal wieder auf eine Mission geben, stellt sich mal wieder gegen seine Auftraggeber und muss mal wieder um seine Freunde zittern, denn es wird gefährlich. Ja, wir haben hier auch ein paar neue Figuren, sehr, sehr viele alte. Und er sieht sich auch mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Und sonst ist es eigentlich Mission Impossible, wie immer. Viele Stunts, viel Action, viel bedeutungsschwangere Monologe und viele Gesichter, die nicht den Personen gehören, die sie tragen.
Genau. Ja, ja. Thema des Films ist KI so ein bisschen. Also die große Bedrohung ist eine KI, die sich verselbstständigt hat und ein Ich entwickelt hat und zu einer Entität geworden ist, so wird das immer wieder gesagt, die jetzt quasi nicht in, oder die durch einen Schlüssel kontrolliert werden kann. Da haben wir dann wieder ein MacGuffin-Element und es geht darum, welche, also die verschiedenen Staaten wollen eben diese Entität unter ihre Kontrolle bringen und Ethan Hunt ist der Ansicht, dass kein Staat diese Entität kontrollieren darf. Deswegen ist seine unmögliche Mission, dieses Mal diese Schlüssel oder was auch immer da, diese Entität zu zerstören. Genau. Eben hochbrisant. Ein Film, auf den wir in 20 Jahren zurückblicken und sagen, naja, das war die KI-Zeit, da haben alle über KI gesprochen. Macht Sinn, dass der Film das aufgreift, so wie man das heute über die Bond-Filme machen kann. Das finde ich ja immer ganz interessant. Deswegen ist die Bond-Reihe vielleicht auch so interessant, weil man einfach so die Bond-Filme durchgehen kann und irgendwie immer so damals aktuelle geopolitische Themen darin wiederfindet. Hier haben wir das auch. Und ja. Wie hat sie denn gefallen, Noah? Das ist ja am Ende das Entscheidende.
Ja, also natürlich kann man hier viel Negatives, denke ich, anbringen. Aber ich möchte, das möchte ich gar nicht unbedingt. Denn ich muss wirklich sagen, so Filme wie Mission Impossible, ich werde jetzt einfach, ich denke, wir werden hier nicht immer Dead Reckoning Part 1 sagen müssen. Wünsche ich mir. Also das ist wirklich das perfekte Beispiel, wie man Blockbuster produziert. Echte Action, echte Stunts. Man sieht es, dass da der extra Schritt gegangen wurde. Und auch ja, eine okaye Handlung, die dann eigentlich auch egal ist, weil es halt das perfekte Unterhaltungskino für 2,5 Stunden ist. Wirklich, ich hatte meinen Spaß.
Absolut, absolut. Ja. Was ich so super toll fand, ist, dass die Action-Szenen eben tatsächlich genutzt werden, um auch Figuren voranzubringen. Also es gibt diese grandiose Szene im in Rom ist es, glaube ich, ne? Ja. Wo die wirklich lang geht. Also die ist wirklich richtig, richtig lang, die Action-Szene. Und wir erfahren innerhalb dieser Action-Szene eben sehr viel über die Figuren-Neuzugänge. Wir haben da nämlich einmal Hayley Atwell auf der einen Seite, die ich fantastisch fand. Also ich fand sie super charmant. Ich fand, das war die perfekte Ergänzung zu Tom Cruise. Ich fand, die beiden waren super zusammen. Und wir haben eben die Asiatin, ich weiß jetzt den Schauspielernamen gerade nicht, auf jeden Fall die Gegenspielerin.
Tom Clementiff, aber die ist Französin.
Französin. Oh.
Ja,
ja Französin. Oder so. Ja. Genau, die wird eben auch in dieser Szene erläutert. Auf ganz einfachem Niveau. Also, wir erfahren einfach innerhalb dieser Szene die Herangehensweisen der beiden Parteien. Und das finde ich eben fantastisch, wenn die Action nicht nur ist wie bei Fast and Furious, alles geht kaputt und wow, guck mal, ich springe mit meinem Motorrad, sondern wenn dabei auch noch was erzählt wird. Und das ist auch, okay, der Motorradstunt mit dem Fallschirm, der erzählt jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas, aber ist eben echt und damit sehr viel beeindruckender als alles, was Fast and Furious jemals.
Ist vor allen Dingen, was der Aufwand angeht, auch einfach echt beeindruckend.
Absolut. Ja. Genau, und zur Handlung kann man sagen, du sagtest gerade, ne, vielleicht nicht die klügste Handlung, ist sicherlich nicht so. Ich muss sagen, viele stört es ja, dass diese Mission Impossible Handlungen immer so ambitioniert sind. Ne? Manch einer würde sagen, sie sind überambitioniert. Ich verstehe, wenn einen das nervt, weil man tatsächlich bei Mission Impossible sehr gut zuhören muss, um zu jeder Zeit genau zu verstehen, wer jetzt warum was will und was tut. Aber für mich war es dann auch ein Ansporn, einfach dran zu bleiben und mich nicht nur so hinzugeben, mich nicht nur so berieseln zu lassen. Es ist nicht die intelligenteste Handlung, auch nicht die glaubwürdigste Handlung. Aber das kann ich alles getrost ausblenden, wenn sie zumindest so komplex ist, dass ich dranbleiben muss. Und ich finde, in dem Rahmen erfüllt sie ja dann eigentlich ihren Sinn.
Ja, also da wäre ich auch bei dir. Besonders auch der Vorgängerteil, den ich jetzt noch mal kurz vorher gesehen habe, Fallout, ist noch mal komplexer, was das alles angeht, aber das ist auch jetzt nie überkomplex, aber das gefällt mir eigentlich auch recht gut. Es ist halt nicht nur blöd, sondern es hat schon irgendwie auch in seiner Welt auch eine Logik und irgendwo Zusammenhänge. Ja. Das ist toll, dass auch immer, also die anderen Filme, man muss die anderen Filme nicht unbedingt gesehen haben, man kann als Laie komplett reingehen, aber es wird, werden schon Strukturen aus anderen Filmen übernommen. Zum Beispiel hier die Waffenhändlerin oder das ist auch alles ganz nett. Ja, ein paar Sachen, jetzt, also wirklich nochmal, toller Film, ansehen, wer ein tolles Kinoerlebnis haben will. Ein paar Sachen, die ich jetzt sagen will, das ist ja wieder ein Zweiteiler, wir haben ja ein Part One, weiß ich nicht, ob das jetzt hätte sein müssen, also ich denke, man hätte die, also es ist ja schon, wie wir jetzt an, ein bisschen komplex, aber man hätte das, glaube ich, auch in einem Film machen können und dann im nächsten Film einfach wieder eine neue Thematik machen können, also ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, ja, dann können wir ja keinen weiteren Film machen und wir müssen ja jetzt mehr machen, mach einfach zwei Filme mit zwei guten Handlungen, vielleicht ist da auch einfach nicht mehr die kreative Kraft hinter.
Das ist ein Punkt, ja. Also die Geschichte gibt es nicht her, dass sie zwei Filme braucht. Das ist auf jeden Fall so, ja.
Ja, vielleicht hätte man der läuft auch einfach so durch. Ich habe das Gefühl, da gibt es relativ also es gibt natürlich vereinzelte Höhepunkte, aber der hat immer so ein gewisses Grundniveau an Action und immer Tempo. Selbst wenn es dann eigentlich mal vielleicht einmal kurz zum Halten kommen sollte. Es gibt da eine, ich sag mal, ja, für Ethan Hunt doch recht traurige Szene. Ja. Wurde er dann, die er dann in dem Fall, dass er einmal am Balkon steht, böse in die Ferne guckt, während das Mission Impossible-Thema im Hintergrund läuft und dann ist wieder, dann geht's weiter. Also, ja, da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen feinfühliger sein können, aber auch was so die Ausarbeitung mancher Figuren angeht. Aber alles in allem wirklich ein toller Blockbuster. Was ich auch schön fand, dass du mal wieder Jubelmomente hast. Das finde ich so, wenn man im Kino ist und dann, gibt es ja am Anfang eine relativ coole Szene. Die Masken sind ja jetzt ein altes Ding, aber wo ich auch irgendwie, auch wenn ich jetzt nie irgendwie Mission Impossible Fan war, weil ich sie auch einfach nicht gesehen habe, wo ich irgendwie dachte, ja, jetzt geht's los. Und dann natürlich die waghalsigen Stunts, wo man auch besonders am Ende einmal sagen muss, ja, jetzt kommt zum Punkt. Stichwort Eisenbahn, Waggons.
Ich fand das super. Muss ich echt sagen. Also, ja, das ist sehr ausgedehnt, aber ich habe richtig schwitzige Hände bekommen. Ich fand das mega intensiv. Also, ja. Ich fand das super gemacht.
Ich hatte nur das Gefühl, es war halt irgendwie fünfmal das Gleiche. Ist jetzt ein bisschen schwierig, ohne zu beschreiben, was passiert. Aber was generell auch toll ist, sind die ganzen Action-Set-Pieces. Also, ja. was die sich da überlegen. Also, wir haben also ein Flughafen eignet sich ja generell erstmal, was sie da auch alles damit da machen mit den ganzen Menschenmengen, da nehmen sie alle Möglichkeiten mit.
Ganz kurz zu der Szene, das ist ja im Grunde gar keine Action-Szene, ne?
Ja.
Und das fand ich so bemerkenswert, das ist ja auch gar keine Action-Szene, aber die ist so spannend, die Szene, die ist so dynamisch und temporeich, das hat mich echt mega beeindruckt. Also auch da, ne, wir sprachen gerade bei Mein Tabel auf das Verbrechen über Dynamik in Dialogen. Diese Dialoge zwischen Hayley Atwell und Tom Cruise, das ist so, das ist voller Esprit, das ist irgendwie schnippisch, das ist scharfzüngig, das ist, also das hat super funktioniert.
Ja, definitiv. Auch hier, der, was ich cool fand, war die Wüstenstadt im Sandsturm.
Ja.
Ist auch irgendwie, das sah halt auch alles einfach geil aus. Und ich fühlte mich tatsächlich oft an Fast and Furious zurückerinnert, weil ich finde, da kann man viele Parallelen ziehen, wo es Mission Impossible dann einfach besser macht. Weil irgendwie so viele Sachen, die bei Fast and Furious in Teil XY so ähnlich passieren, wie zuletzt Verfolgungsjagd durch Rom oder man springt von irgendeiner Klippe runter oder was weiß ich, alle möglichen Sachen. Und das ist hier so gut umgesetzt. Also so geht Action-Kino.
Absolut.
Ja, wenn die in Fast and Furious von irgendeiner Klippe fahren, dann kommt ein Heli mit einem Magnet und dann so.
Ja, das Interessante ist, dass diese ganzen Szenarien in einem Mission Impossible-Film theoretisch auch denkbar wären. Also, das würde auch perfekt in einen Mission Impossible-Film passen, dass ein großer Truck durch eine Stadt fährt, der alles magnetisch anzieht. So, was vielleicht so diesen bescheuerten Grad von Action-Ideen angeht, da ist Mission Impossible und Fast and Furious, die sind da gar nicht so weit auseinander. Es geht aber eben um die Umsetzung dann. Und wo Fast and Furious eben schluderig ist und billig wirkt und wie gesagt eben auch die Action-Szenen nicht oder nur für die Action nutzt und für gar nichts anderes, da kriegt Mission Impossible das eben alles besser hin. Also Es wirkt fast so ein bisschen so, weil die Fast and Furious-Reihe ja dann irgendwann auch eine Ausfahrt genommen hat, ne? Und dann eigentlich, würde ich sagen, Mission Impossible als großes Vorbild gewählt hat, um dann so eine Mega-Action-Auto-Reihe zu werden. Da sind sie aber nie rangekommen an das, was Mission Impossible ist. Also,
ja, auf jeden Fall, was die Action angeht. Also ich würde auch immer, ich würde vielleicht sagen, Mission Impossible fehlt auch ein bisschen der emotionale Kern, der das Ganze dann vielleicht noch mal höher. Aber ist halt einfach perfektes Unterhaltungskino. Das muss man ja. Muss man einfach so sagen.
Ja.
Hat Mission Impossible auch irgendwann diese Ausfahrt genommen? Weil ich kann mich an den ersten kaum noch erinnern, aber ich hatte das Gefühl, dass der noch relativ geerdet war.
Der erste ist auch schon. Nee. Was ich auch super fand im neuen Film ist, dass Christopher McQuarrie, auch wenn der ja seinen eigenen Stil hat und da auch sein Ding durchzieht, also man muss nur mal die ersten drei Mission Impossible Filme nehmen, die könnten unterschiedlicher alle nicht sein, weil sie eben alle drei eigentlich Autoren-Filmemacher haben, die dann ihr Ding draus machen. Aber was hier natürlich auch wieder da ist, ist die sehr unterwinklige Kamera in Gesprächen, die Dutch Angles und so. Das sind eben alles so Wahrzeichen, die Brian De Palma da in seinem ersten Film etabliert hat. Und wenn man sich an den zurückerinnert, ist der auch, also der ist ästhetisch total überladen. Und auch was die Action angeht, also was da alles passiert im ersten Film. Es gibt natürlich die legendäre Szene, wo er da in den Raum runterhängt und nicht keine einzige Schweißpelle verlieren darf, sonst geht er alarmlos. Am Ende liegen sie hier auf dem Zug, da fährt ein Hubschrauber in den Tunnel. Also im ersten Film geht das auch schon ordentlich ab da. Ne?
Ja, gut.
Da wird ein ganzes Café gesprengt, das ein Aquarium ist drumherum. Also, ja. Aber ja, viele finden ja den Christopher McQuarrie-Stil ein bisschen ermüdend oder sagen, ja, er macht halt schon immer auch das Gleiche. Aber da ist keine große Handschrift zu erkennen. Es ist eher eben eine Anlehnung an das, was Brian De Palma etabliert hat. Und ansonsten eben ein sehr stringentes Action-Kino. Und ich habe dagegen überhaupt gar nichts. Also es ist für mich völlig okay, dass da keine handwerklichen Spielereien drin sind und es nicht nach großem Arthouse-Cinema aussieht, sondern es ist ja halt ein Blockbuster. Dementsprechend seelenlos ist er dann vielleicht teilweise auch, aber wenn eben auf Produktionsebene oder auf Produktionsniveau alles stimmt, dann bin ich damit fein.
Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt in der Zukunft aussieht, denn selbst an Tom Cruise nagt der Zahn der Zeit. Ne?
Ja.
Der wurde ja jetzt auch für den Film irgendwie digital ein bisschen verjüngt.
Ja, ja.
Wie lange der denn dann noch die Filme dreht?
Naja, einen macht er noch, ne? Und ich glaube, der ist ja auch schon gedreht.
Ja, oder gerade. Ich glaube, der ist gerade noch in Produktion. Ich weiß, die oder müssen so. Jetzt, glaube ich, aufhören gerade wegen den Streiks.
Oh, okay, ja, gut. Das zieht es natürlich nochmal in die Länge dann.
Ja, aber eigentlich schade. Ich könnte, also meinetwegen, wenn jetzt noch 20 Teile, so, wäre mir egal. Es wäre immer eine gute Zeit.
Alle zwei, drei Jahre mal, ne?
Und, ja, oder auch alle fünf, dann immer auch mal ein bisschen irgendwie wie mit jetzt KI eine aktuelle Thematik verarbeitet.
Ja, ja.
Muss nicht schlau sein, einfach nur wirklich Leute, die Bock haben auf geiles Action-Kino.
Genau, das, was James Bond halt seit 60 Jahren ist, ne?
Ja, ich würde mich halt fragen, ob die, also bestimmt ist es eine Überlegung der Produzenten, weil bringt Geld, diese Reihe, mit irgendjemand anderem als Tom Cruise zu machen. Aber da würde ich halt auch wieder bezweifeln, dass jemand anderes außer Tom Cruise so einen Actionfilm auf die Beine stellen kann. Also wirklich die, mit wie viel Einsatz Tom Cruise da rangeht und alles selbst zu machen und sagt, ja, ich will bei meinem Stunt mit dem Motorrad von der Klippe fahren und dann mit dem Fallschirm runterspringen. Ja, der Sicherheitsbeamte hat gesagt, ist zu gefährlich, also habe ich ihn gefeuert. Also so jemanden gibt es nicht mehr in Hollywood, glaube ich. Also ist wirklich bemerkenswert.
Das ist, da sind diese Filme eben wirklich, da gehen die so Hand in Hand, weil sie stehen als Actionfilm genau das, wofür Tom Cruise als Actionheld steht. Und ich meine, diese Filme machen ja auch immer Schlagzeilen dadurch, dass es eben heißt, ne, Tom Cruise hing an dem startenden Flugzeug oder Tom Cruise hing am Burj Khalifa, ne, solche Sachen. Also das ist ja auch immer dann Marken oder immer Branding der Reihe, dass sie immer diesen einen großen Stunt haben, den Tom Cruise echt gemacht hat, wieder mal.
Ja, aber es sind ja auch recht viele Stunts, die er also,
ja.
Also besonders beim Vorgängerfilm, also wenn wir jetzt über die Reihe reden, den ich jetzt auch gesehen habe, da gibt es auch wieder einen großen Stunt, der aber vielleicht noch ein bisschen hinter den anderen steht, denn da macht Tom Cruise einen Halo-Jump, also einen Fallschirmsprung aus extrem großer Höhe. Ja. Also ich glaube so 10 Kilometer. Der auch wahnsinnig gut umgesetzt ist, aber da hängt er sich an einen Helikopter, da hat er sich ja während des Drehs das Bein gebrochen und läuft dann trotzdem noch übers Dach und ist alles ja, toller Actionstar, toller Schauspieler.
Ja, also ich glaube nicht, dass die Reihe mit Tom Cruise enden wird, wie du auch schon sagtest. Ich meine, es basiert ja auch auf einer Fernsehserie, die lange bevor Tom Cruise schon stattfand. Also wird abzuwarten sein. Aber so wie es jetzt ist mit Tom Cruise, ist das Action-Kino auf allerhöchstem Niveau.
Ja, definitiv.
Ja, ich glaube, dann haben wir es soweit, ne?
Hatten wir heute eine recht kurze Folge.
Ja, wir haben uns gar nicht so geärgert, wie ich dachte. Ging eigentlich.
Nee, also wir haben uns höchstens mal über einen Film geärgert, aber gegenseitig waren wir uns dann doch recht einig, ne?
Das machen wir auch immer schon vor der Aufnahme, ne?
Ja, da ärgern wir uns eigentlich am meisten, um uns ein bisschen anzuheizen, habe ich das Gefühl. Aber
müssen wir eigentlich auch mal aufnehmen jetzt.
Ja, das ist vielleicht das.
Behind the scenes, ne?
Behind the scenes, ja, genau.
Ja,
nächste Woche dann schon mal jetzt als Teaser, ne? Wenn wir nicht in der Explosion sterben, geht es hier um Barbenheimer, also Barbie und Oppenheimer.
Da kann es nur eins geben.
Für die Lacher haben wir dann Oppenheimer und für die Existenzkrise Barbie. Wir freuen uns drauf.
Ja, ich frage mich nur, Hendrik, kannst du Oppenheimer eigentlich sehen oder musst du nicht vorher noch jeden Erster Weltkrieg-Film schauen? Weil es ja quasi chronologisch. Also.
Ja, und jeden zweiten, denn es ist ja am Ende vom Zweiten Weltkrieg.
Ja, also geht das oder?
Nee, kein Kommentar, ihr trollt. Also wirklich.
Du musst nämlich auch
für
Breaking
die Leute, Bad die sich fragen, warum er Mission Impossible nicht gesehen hat.
Hm? Ja.
Ja, Breaking Bad ist auch wichtig, weil
Heisenberg, ne? 7 an oder was?
Das ist völlig egal bei denen. Ja, ich habe auch nicht alle gesehen.
Das mag sein, aber nee. Komm, du willst Kubrick, Scorsese-Filme chronologisch.
Nee, eben nicht mehr.
Ja, eben nicht mehr.
Das ist Quatsch. Dann war es Quatsch, aber
man kann ja nicht einfach immer dann vom Thema ablenken und sagen, aber du, sondern
Ja, doch, kann man.
Ja, man kann schon, das zeugt.
Nee, aber ich weiß, dass ich den auf jeden Fall nicht mögen werde, weil der geht 3 Stunden und 1 Minute, ne? Die magische 3-Stunden-Grenze.
Ja, gut, das haben wir ja viele
übertreten, Sachen. Also werde ich ihn nicht mögen.
Ja. Da muss
das
ich auch nochmal sagen:
Noirsche Gesetz.
Wie lang war Mission Impossible jetzt? Der war doch lang, oder?
2 Stunden 43. 143.
Der fühlt sich wirklich überhaupt nicht so an. Das ging so schnell vorbei. Also, das fand ich richtig beeindruckend.
Aber der geht ja keine 3 Stunden, den kann ich mir noch angucken. Stimmt, das geht ja noch.
Obwohl, das ist auch schon kritisches Territorium, 1,60
ja,
plus.
Ja, genau.
Aber da kann noch was Positives bei rumkommen, weil über 3 Stunden ist es dann gefährlich. Ja. Ne?
Gut.
Ja, mehr dazu dann nächste Woche, ob es dann wirklich.
Das Ding ist, ich werd Oppenheimer wahrscheinlich nicht so, also auf jeden Fall nicht so mögen wie Noah, aber dann ist das Argument ja schon mal festgelegt. Ne?
Dann kann Noah das
ist auch egal, was ich dagegen sage.
Ja, genau.
Ja.
Magst du ihn ja nur nicht, weil.
Weil. Er ist zu lang, Mann.
Ja, aber wenn du ihn nicht magst, weil er zu lang ist, dann darf ich also nicht sagen, du magst ihn nicht, weil er zu lang ist.
Also,
wenn du ihn nicht magst, weil er zu lang ist.
Ich kann mir Argumente rausschreiben, aber dann sagst du wieder, guckst du jetzt Missing oder was?
Aber es wäre lustig, wenn du
tatsächlich kannst du nach dem
als Kritikpunkt hast, er ist zu lang, weil dann. Ich meine, manchmal
Ich hüte mich.
Aber manchmal hat man den ja. Also,
ist doch auch okay, es ist ja auch nur Troll, aber Hendrik, du. Halte ich nicht auf.
Ich weiß ja nicht, was Troll ist.
Ja.
Wir trollen nur, das ist das Problem. Man kann nicht mehr zwischen Fiktion, zwischen Troll und Realität unterscheiden.
Der einzige Ort, wo wir nicht trollen, der Podcast. Ne? Ja. Versuchen wir uns mal ernst zu nehmen, aber
einigermaßen. Aber auch nur in den ersten 5 Folgen oder so, seitdem.
Naja, also heute waren wir auch wieder sehr sachlich. Ne?
Bis aufs Ende.
Und vor allem unser Idiom bricht nicht ganz so durch, ne? Ja, sonst versteht hier keiner, was wir sagen wollen.
Nee.
Aber die Podcast-Folge ist dann auch nicht zu lang. Das ist ja auch.
Aber ich sag mal so, ich glaube, nächste Woche oder beziehungsweise die nächste Kinowoche ist die größte Kinowoche des Jahres. Deswegen. Ja.
Das ist auch das Einzige, worauf ich mich noch freue dieses Jahr, wirklich.
Ja, hier der Gran Turismo-Film, Henrik. Der wird doch noch mega gut.
Auf den freue ich mich auch noch ein bisschen.
Und der neue Scorsese. Ach nee, der geht ja 3,5 Stunden.
Ne?
Den kann man stimmt. Zu lang.
Das geht. Nächste Woche wird ganz groß. Schaltet alle ein. Ich meine, ich glaube auch die meisten werden sich. Ich bin echt mal gespannt, wie Barbie an der Kinokasse läuft. Ich glaube, den wollen alle sehen.
Ja. Ich will
es. Ich will alles. Die Frage, ob diese Internet-Meme-Kultur da, ob die dann da alle reingehen, aber ich glaube schon.
Ich glaube,
ja. Was ist der Plural von Gentleman?
Gentleman.
Ja, klar.
Ein Gentleman, zwei Gentlemen.
Ja, Gentlemen gehen in Barbie, ne?
Ja, also ja. Die Internet-Bubble ist auf die Weltbevölkerung ja ein ganz kleiner prozentualer Teil. Die machen den Film nicht zum großen Erfolg, aber ich habe das Gefühl, Barbie findet sowieso überall. Ihr müsst euch mal nur mal anschauen, was die gerade für eine Werbetrommel da lostreten auf das Internet. Das ist ja wirklich irre.
Also, aber auch im echten Leben. Also überall, du kannst nicht mehr in einer Stadt unterwegs sein und nicht Barbie sehen.
Ja.
Das geht nicht.
Aber ich kriege jeden Tag auf Instagram ein Video von Margot Robbie, wie sie irgendwelche Fragen beantwortet, auf der nächsten Premiere.
Ja, oder also, Ryan Gosling, der über die Kennedy redet.
Ja, also es ist echt total krass, was die da auffahren. Das ist eine
scheiß Plastikpuppe aus dem Hause Mattel. Mhm.
Aber da ist auch einfach alles richtig gemacht. Auch das Barbie-Album hat eben, also der Dua Lipa-Song ist sowieso klasse. Und
der Ken-Song auch, den hast du jetzt noch nicht gehört, aber.
Den will ich auch noch nicht. Den gucke ich, höre ich im Kino erst.
Noah kennt ja schon den ganzen Film.
Ja, ja. Also das ist so ein bisschen das Problem. Ne? Man hat echt so ein bisschen das Gefühl, es gibt ja auch ganz, gab jetzt, glaube ich, noch eine weitere Ken-Szene, die geleakt wurde. Man hat das Gefühl, man kennt jetzt schon so viel.
Ja, ich habe mir jetzt aber auch nur den Song, also alles andere habe ich jetzt auch ausgeblockt. Ich kenne die Trailer und den Ken-Song. Alles andere, das ist aber jetzt auch. Bei Oppenheimer war das ja sehr, sehr dezenter.
Ja.
Ne? Da sind ja nur die zwei Trailer rausgekommen. Und jetzt kommen irgendwie teilweise fünf Minuten Ausschnitte aus dem Film, wo ich mir denke, warum denn jetzt? Dann mag ich lieber das Marketing des neuen Animationsfilms aus Japan. Wie heißt der? Miyazaki?
Hayao Miyazaki, ja.
Ja, der ja jetzt hier How Do You Live veröffentlicht hat. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, denn es gab für den Film nur ein Poster, keinerlei Marketing, kein Trailer, keine Plotline. Und der ist jetzt am Donnerstag in Japan gestartet. Sehr interessant. Finde ich cool, dass es auch mal solche Marketing
Ja gut, der kann das Marketing fahren, weil er raufschreibt, der letzte Miyazaki-Film.
Das finde ich interessant, dass man in unserer heutigen Filmgesellschaft nicht mehr in einen Film gehen kann, ohne nichts zu wissen.
Das, absolut, ja.
Hatte ich für manche Filme, konnte ich es noch vermeiden. Ich weiß, das sind aber meistens die besten Erfahrungen. Ich weiß, ich bin vor rund 3 Jahren, ohne irgendwas zu wissen, ohne irgendwas gesehen zu haben, außer das Poster in Tenet gegangen und hatte auch den Schock meines Lebens, aber auch den Spaß.
Weil du leicht zu begeistern bist.
Ja, natürlich. Ich finde nicht alles schlecht.
Das ist
meine Argument. Größte Charakterschwäche, dass ich nicht alles gut finde.
Okay. Gut. Ja.
Also mein Lieblingstrailer ist ja der mit Also sprach Zarathustra. Von Barbie? Nein?
Ja, ist auch geil.
Der ist super, ja.
Ja.
Aber wie ihr seht, unsere Vorfreude ist groß. Hier wird schon spekuliert. Ja. Also mir brennt es echt unter den Fingern. Ich habe richtig Lust auf nächste Woche. Wir werden dann beide
Filme gesehen haben. Eine Ken oder Ken?
Wie war das eigentlich? Wollten wir nicht eigentlich eine Nolan-Folge machen?
Ja, kommt irgendwann. Der macht ja bestimmt noch einen Film.
Okay. Aber nächste Woche haben wir dann die große Folge mit Barbie und Oppenheimer.
Stimmt, aber Nolan würde sich anbieten, ne?
Ja, aber kann man auch noch mal gesondert machen, der hat ja nicht nur einen Film.
Da reichen dann auch zwei Filme für die Folge, denke ich mal.
Oh, ich hab Bock.
Ja. Genau, also.
Schön.
Einschalten nächste Woche.
Lasst uns gerne wissen, was ihr als erstes seht oder ob ihr überhaupt was davon seht.
Genau, also mich würde auch mal interessieren, ob es welche von euch gibt, die sagen, ach, ich schaue nur X oder nur Y. Also das fände ich auch interessant. Das könnt ihr uns wie immer über Instagram mitteilen. Dort heißen wir Free Angry Man Podcast, alles zusammengeschrieben.
Falls ihr einen wütenden Mann in der Öffentlichkeit seht, sagt ihm gerne, dass ihr Barbie oder Oppenheimer lieber mögt.
Ja, die gehen ja nicht raus eigentlich. Die
gehen vielleicht mal man kann ins Kino. Egal, zu irgendeinem wütenden Mann
gehen. Ja, und wenn ihr mal irgendeinen wütenden Mann auf der Straße trefft, dann sagt ihr, ey, ich kenne da 3 im Internet, die sind deine Seelenverwandten. Und dann
oder sind sie das nicht sogar vielleicht? Ne?
Oder so, ja.
Ja. Ja gut, jetzt wird's quatschig.
Dann verabschieden wir uns für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und sehen uns dann in der nächsten Woche wieder.
Es wird ein Fest.
Ja. Schön mit Ö.
Auf Wiedersehen.
Bis dann. Tschüss.